Innerlich drüber sein, nicht stillsitzen können, ständig Sachen verlegen, Termine verpassen, Aufgaben aufschieben. So erleben viele Menschen den Alltag mit ADHS. Trotzdem wird die Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung gerne als Modeerscheinung abgetan. Nicht nur Laien zweifeln daran, auch Medien beleuchten das Thema kritisch, weil die Fallzahlen gefühlt steigen und immer mehr Medikamente verschrieben werden. Plötzlich haben alle ADHS, heisst es dann in den Kommentarspalten. Mehr Diagnosen sind aber nicht das Problem, sie können sogar ein Teil der Lösung sein. ADHS hat unbehandelt nämlich gravierende Folgen. In der Schule, im Beruf, zwischenmenschlich und für Gesundheit. In dieser Folge reden wir darüber, warum ADHS mehr ist als eine Modediagnose und wieso eine richtige Behandlung nicht nur Betroffenen hilft, sondern uns allen. Sie hören Beobachter Radar, mein Name ist Jasmin Helbling und mit mir im Studio ist die Redaktorin Chantal Hebise, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Hoi Chantal.
Hoi Jasmin.
Plötzlich haben alle ADHS, ich habe es in der Einleitung gesagt und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich auch schon gewundert, weil in meinem Bekanntenkreis jetzt wirklich gerade ein paar Diagnosen bekommen haben oder eine Vermutung haben, dass sie vielleicht ADHS haben. Ist das bei dir auch so?
Ehrlich gesagt nein, weil ich habe in meinem Umfeld doch schon ein paar Personen, die eine Diagnose schon lange haben und die auch immer so ein bisschen sehr offen darüber erzählen, wie geht es ihnen damit. Darum habe ich bei dem Moment jetzt nicht gehabt, dass ich finde, ja, jetzt haben auf das Mal das alle. Aber das Thema ist für mich schon erst so in den letzten 3 bis 4 Jahren aufgekommen. Also ich bin halt vorher auch zu denen gehört, die vielleicht ein bisschen eine falsche Vorstellung davon hatten, was ADHS ist.
Wenn du falsche Vorstellung sagst, muss ich gerade daran denken, dass viele ADHS für eine Krankheit halten. Aber gell, das ist nicht so.
Nein, das ist eben keine Krankheit. Und das ist den Betroffenen und auch den Experten sehr wichtig gewesen, um das zu betonen. Weil Krankheit suggeriert ja immer auch so ein bisschen, dass man es heilen muss. Und vielleicht kommt es auch ein bisschen daher, dass man über Diagnose redet, über Medikamente. Und das verbindet man ja oft mit Krankheit. Aber ADHS kann man nicht heilen in dem Sinn. Und es ist auch nichts kaputt mit diesen Menschen. Die sind ganz, die funktionieren ganz normal. Es klingt ein bisschen komisch, wenn ich jetzt sage normal. Natürlich sind die normal. Die sind nicht kaputt oder man muss sie nicht flicken. Sondern sie haben einfach in gewissen Bereichen haben sie Mühe. Und dort muss man schauen, dass man sich auch unterstützen kann, dass sie im Alltag besser zurechtkommen können.
Das Phänomen gibt es ja auch nicht erst seit 5 oder 10 Jahren, das gibt es schon länger. Wieso ist es denn so, dass man jetzt plötzlich so viel davon redet?
Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt und habe sie auch vielen Fachpersonen gestellt, die ich mit ihnen geredet habe. Unter anderem der Ärztin Monika Riedinger, sie ist eine Expertin, eine ausgewiesene im Bereich ADHS. Und sie sagt, es ist einerseits so, dass wahrscheinlich mehr Fachleute, also auch Ärzte, Psychiater, andere Therapeuten, heute mehr auf dem Radar haben, dass eben ADHS nicht ist, ich vergesse ständig Sachen, sondern dass sich teilweise ganz andere Symptome äussern kann. Wir kommen später noch darauf zurück. Beim einen Protagonisten von meiner Geschichte ist das so gewesen. Und andererseits gibt es auch das Phänomen, dass es jetzt auf Social Media sehr, sehr stark thematisiert wird. Frau Riedinger hat dann gesagt, das ist ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil man kann sich vorstellen, auf Instagram kann ja irgendjemand irgendetwas rausposaunen zu dem Thema. Es gibt zum Beispiel so Tests, wo man mit 3 Fragen herausfinden kann, ob man selber ein ADHS hat oder nicht.
Absurd.
Oder ob man die richtige Farbe herauserkennt, welche fällt auf in dem Raster rein. Also wirklich Sachen, wo man muss sagen, das ist ein bisschen Gaga. Andererseits erzählen dort aber auch Betroffene, die sich sehr ein grosses Wissen angeeignet haben oder teilweise auch Fachleute, wirklich bringen dort fundierte Informationen, Betroffene schildern, wie es ihnen im Alltag geht und dort erkennen sich dann halt teilweise Leute wieder, die sagen, hey, die erzählt ja genau das, was ich erlebe, wenn ich mich seit Jahren frage, bin ich dann eigentlich die Einzige, die so komisch ist. Und das kann natürlich helfen, dass man einerseits sich dann auf den Weg macht. Und das führt halt auch mehr dazu, dass es mehr das Thema ist.
Das wollte ich aber auch noch fragen, wenn Betroffene erzählen, jetzt eben zum Beispiel von einer Konzentrationsschwäche oder Vergesslichkeit, dann kann es ja schnell passieren, dass jemand denkt, aber das habe ich doch auch oder ich kenne eine Person XY, die das hat. Ist dir das manchmal auch passiert bei der Recherche?
Nein, mir selber ist es eigentlich eher nicht so gegangen, weil eben, wie gesagt, habe ich ein paar Personen in meinem Umfeld, die näher sind, die mir so ein bisschen aufgezeigt haben, ja, was ist es denn? Es ist eben nicht, mir passiert ab und zu ein Lapsus. Es sind ganz viele weitere Symptome, die das begleitet und Sachen, die halt auch wirklich nicht lustig sind für den Betroffenen selber, manchmal einfach so Umwelt nicht.
Vielleicht wäre es eh noch gut, dass man das zuerst mal definiert, bevor man weitermacht. Was ist ADHS überhaupt?
Eben, es ist, wie gesagt, nicht einfach nur ein Vergesslichsein oder mal ein bisschen schusselig sein, sondern es sind sehr viele weitere Bereiche betroffen. Ein grosser Aspekt ist auch die Impulskontrolle. Das äußert sich nicht nur zum Beispiel, wenn man sich vielleicht auf den ersten Moment vorstellt, in einem aufbrausenden Temperament. Das ist nicht bei allen so. Das kann auch sein, dass sie Impulskäufe machen, dass sie Sachen kaufen, wo sie entweder gar nicht das Geld haben und das nicht auf dem Schirm haben, oder dass sie einfach am Morgen um 2 lauter Bikini-Oberteils bestellen, obwohl sie eigentlich wollen, alles kaufen, weil sie einfach das nicht sehen. Es hat aber auch den anderen Aspekt, dass zum Beispiel Termin einhalten schwierig ist für sie. Zeitmanagement ist ein grosses Thema für sie. Es geht auch sehr viel einher mit der inneren Unruhe, also dass die Betroffenen ständig das Gefühl haben, irgendetwas muss ich jetzt noch machen oder irgendetwas habe ich vergessen, so ein bisschen wie ein Treiben sein. Manchmal auch eine äußere Unruhe, dass die wippen dem Film mit den Füßen zum Beispiel, so das Hibbelige, Nervöse, irgendetwas bewegen. Es kann auch ein Kugelschreiber sein, der während dem Gespräch immer aufticket und zu. Das ist für das Umfeld mega nervig, aber die können nicht anders. Die merken das nicht einmal, ihnen fällt das nicht auf, oder?
Und die Beispiele zeigen ja jetzt, dass es recht weit auseinandergeht. Das ist mir auch aufgefallen, als ich deine Geschichte gelesen habe. Du stellst 2 Männer vor und bei denen äußert sich ADS total anders. Also man kann die Leute nicht einfach in eine Schublade stecken, oder?
Genau, das macht es also schwierig, oder? Zum sagen, was ist denn eigentlich ADS? Es ist ein Spektrum und man sagt, ein bisschen, bei jedem ist es anders. Und ich glaube, es hat schon ein bisschen etwas. Es hat wahrscheinlich mit der stelle ich mir vor, mit den Vertrautungen im Vernetzungen im Hirn zu tun. Beim einen sind die so, beim anderen sind sie so.
Was weiss man über das wissenschaftlich? Wieso ist das anders? Also jetzt bei dir und mir?
Man weiss leider die Ursache noch nicht so genau. Also man hat einzelne Ansätze gefunden, gewisse Gene, die vielleicht eine Veränderung drauf haben, so wie ich es gelesen habe in Studien. Aber alle sind nicht der entscheidende Faktor, warum das dazu kommt. Und es ist eben auch noch, kommt dann noch dazu, dass wenn ein Gen quasi die Veränderung hat, also quasi die Disposition da ist, dass jemand könnte ein ADHS entwickeln, heisst das noch lange nicht, dass die Person dann wirklich Symptome hat. Es kommt noch darauf an, in welchem Umfeld wächst sie auf. Sind vielleicht irgendwelche Umstände herum, wo das noch begünstigen, dass vielleicht jetzt eben Schwierigkeit besteht, um die Aufmerksamkeit zu lenken, um mit der Aufmerksamkeit auf einem Punkt zu bleiben und nicht ständig die Antennen noch überall draußen offen haben. Das sind so ein bisschen, ja, da ist man sich noch nicht so ganz sicher, wie entsteht überhaupt das ADS.
Das ist noch spannend. Auf der einen Seite ist es in aller Munde in der Gesellschaft und auf der anderen weiss man eigentlich noch gar nicht so viel darüber. Weiss man, wie viele Leute betroffen sind?
Also man hat eine Schätzung, wie viel das quasi die Disposition hat, sagt man. Also wie viel das betroffen könnte sein, aber das heisst nicht, dass sie es auch wissen, dass sie das haben. Weil effektiv zahlen, wie viele Betroffene, also wie viele Diagnosen das es hat, das weiss man nicht. Also vor allem in der Schweiz nicht. Es gibt andere Länder, wo wir über das Gesundheitssystem eine andere Erfassung haben, wo man zum Beispiel über Diagnosen oder über Medikamente das irgendwo zentral ableitet, so wie ich das verstanden habe. Aber in der Schweiz gibt es keinerlei Zahlen. Was man einzig weiss, ist, wie viele Medikamente über Grundversicherung abgerechnet werden. Und ich habe vor einer Zeit dort aber auch mal eine Geschichte dazu gemacht, dass eben lange nicht alle Patienten Medikamente über Grundversicherung tatsächlich abrechnen. Also man kann wirklich eigentlich keine gesicherte Aussage dazu machen, wie viele Betroffene gibt es in der Schweiz.
Es ist also noch ein bisschen Blackbox. Was ich mich auch noch gefragt habe, vor ein paar Jahren, als ich noch kleiner oder jünger war, hat es immer geheißen, ADHS ist Kinderkrankheit. Das ist schon nicht mehr so, oder?
Nein, das hat man dann wie gemerkt mit der Zeit. Auch im Moment. Am Anfang ist man davon ausgegangen, eben, das sind Symptome, die in der Kindheit bestehen. Und wenn das Hirn reift und das auch wächst, dann wächst sich das wie aus, die Schwierigkeiten. Und dann hat man gemerkt, bei gewissen bestehen die Schwierigkeiten weiterhin. Und dann hat man das auch so ein bisschen angefangen zu untersuchen. Und in den 90er hat dann tatsächlich die Weltgesundheitsorganisation WHO das auch in den Katalog, also in den Diagnosekatalog aufgenommen für Erwachsene ADHS als psychische Störung.
Ich komme gleich nochmal schnell zu den Kindern. Dort ist es ja häufig so, dass in der Schulzeit abgeklärt werden, weil jetzt zum Beispiel eine Lehrperson findet, das Kind tanzt aus der Reihe, ich sage es jetzt mal extra so. Wie muss man sich eine Abklärung vorstellen?
Ja, die Kinder werden von ihrem Kinderarzt eigentlich zu einem Spezialist überwiesen. Das kann ein neurologisches Zentrum sein oder ein Psychiater mit einer Spezialausbildung in dem Bereich. Dann füllen die Eltern einen Fragebogen aus. Den gleichen Fragebogen macht die Lehrpersonen auch, füllt den auch aus. Und nachher geht das Kind zum Psychologen, zum Gespräch, und der versucht dann so ein bisschen im Gespräch herauszufinden, wie ist das Kind unterwegs, was spielt es gern, mit was beschäftigt es sich, klettert es häufig auf Bäume rauf, hat es vielleicht auch einen Haufen Unfälle, kann vielleicht jemand mal irgendwo oben runter, stoßt sich irgendwo an, hat vielleicht auch schon, ist schon im Spital gewesen, deswegen, das kommt vor. Und im dritten Teil wird nachher das Kind vor den Computer gesetzt und dort macht es so standardisierte Tests, so Merk- und Aufmerksamkeitstests, auch noch mit einem Fragebogen, was vor sich hat, was man irgendetwas zeichnen aus dem Kopf raus, was vorher gesehen, das Bild oder so. So Zahlenreihen, wo man rückwärts wieder aufsagen, wo es Führerschein vorgesagt bekommt. So einfach so ein bisschen schauen, wie ist die Aufmerksamkeitstour, wie gut kann sich jemand etwas merken und wie lange kann man auch eine Aufmerksamkeitsspanne aufrechterhalten. Weil das ist ein wichtiges Kriterium beim ADHS, die Aufmerksamkeitsspanne. Die Betroffenen schweifen sehr schnell ab, irgendwo in Gedanken, oder eben, das habe ich vorher schon erwähnt, der Klassiker ist, dass man sagt, ja, der Vogel, der vor dem Fenster vorbeifliegt, aber eben, das kann auch sehr viel im Kopf stattfinden, dass man vielleicht irgendein Wort hört und dann dort gedanklich die Abzweigung nimmt, irgendeine Assoziation hat zu dem Wort und dort einfach abdriftet und am Schluss ist man ganz an einem anderen Ort.
Das ist recht umfassend, die Abklärung. Man macht also nicht so schnell schnelle Diagnosen. Ich glaube, man könnte zu Kind schon eine ganze Folge machen. Das Thema ist so gross. Mhm. Du hast aber in deinem Artikel auf Erwachsene fokussiert und darauf, was eine späte Diagnose für ihr Leben bedeutet. Du hast zum Beispiel mit Manuel Eberli geredet. Kannst du uns erzählen, wer er ist?
Sehr gerne. Manuel Eberli habe ich als sehr einen freundlichen Mensch kennengelernt, sehr einen ruhigen. Am Anfang war er sehr zurückhaltend gewesen. Und beim Lachen hat er so Grübel auf den Backen, was ihn dann sehr bubenhaft ausgesehen hat. Und eben so, durch seine ruhige Art hat er so ein bisschen, ja, man kommt nicht gerade so, er ist jetzt nicht so ein überschwänglicher Mensch, habe ich so das Gefühl gehabt.
Und also vielleicht auch nicht das Klischee, das man im Kopf hat.
Richtig, ja. Also ich glaube, er ist eher der Beobachter. Aber hat man dann im Gespräch mit den sehr schnell einen Zugang zueinander gefunden und er war sehr offen gewesen, hat das erzählt, wie es sich für ihn anfühlt, wie es sich für ihn äußert, wo er halt auch früher, schon vor der Diagnose weit, immer wieder angeguckt ist. Er hat mir zum Beispiel erzählt, bei Sitzungen, er ist ein Ökonom, Betriebsökonom und hat in der Bank Karriere gemacht. Und die Bank ist halt ein Umfeld, wo ihm vielleicht nicht so zugute gekommen ist. Ja, er ist jemand, der, glaube ich, sehr viel auch Menschlichkeit braucht, Anschluss braucht und hat dann mitgemerkt, er erzählt teilweise auch zu viele Sachen von sich, die, glaube ich, auch gegen ihn dann verwendet worden sind. Und eben in Sitzungen hat er gemerkt, er redet viel, also er sagt ihm viel seine Meinung und weil das sehr schnell zusammenhängt, sieht, wo ein Problem liegt oder wenn irgendwo etwas nicht so gut läuft, dann hat er darauf hingewiesen.
Das ist nicht immer gut angekommen, kann ich mir vorstellen.
Das ist nicht immer gut angekommen, vor allem auch, weil er teilweise Kolleginnen und Kollegen kritisiert hat, die ein paar Hierarchiestufen oben an ihm waren. Und er war sich dem bewusst gewesen, hat gemerkt, das ist irgendwie nicht gut, ich bin immer der Erste, der irgendetwas sagt und so rausplatzt mit meiner Meinung. Und er hat dann gesagt, er hat sich eine Strategie zurechtgelegt. Er hat gesagt, ich bin nicht der Letzte, der etwas sagt in der Sitzung. Bis dorthin hebst du dein Maul. Und dann ist er in die Sitzung rein.
Und ist der erst gewesen?
Und er sagt, bäm, raus. Weil einfach dort irgendetwas erzählt wird, wo er findet, hey, das stimmt überhaupt nicht, das sei ich. Und dann platzt zu sehen raus. Und das ist eben die Impulskontrolle, die ich angesprochen habe. Er ist wirklich der Typ, der nicht der temperamentvoll ist, wo man sich vorstellt, übersprudelnd und ständig am irgendeinen Schwank erzählen. Und gleich hat er ein Problem mit der Impulskontrolle, nämlich, dass er nicht merkt, dass das vielleicht auch unangebracht ist in dieser Situation, dass sich das in dem Kontext nicht gehört und dass er sich sogar noch vorne, ich sage nichts, und er schafft es einfach nicht.
Und wie sich ADHS für ihn anfühlt, hat uns der Manuel Eberlin in einer Sprachnachricht erzählt.
Ich glaube, das Aufschieben ist das Schlimmste. Da bin ich halt einfach vor der Glotze gehockt und gegessen. Und ich glaube, es wäre recht viel mehr möglich in meinem Leben, wenn ich heute ständig Sachen aufgeschoben hätte. Ich bin ständig gestresst gewesen, habe mich nicht konzentrieren können, habe Mühe gehabt, Aufgaben überhaupt anzufangen. Und dann haben sie halt einfach irgendwie erst halt Nacht gemacht oder dann halt auf den letzten Drücker.
Seine Diagnose hat er erst mit Mitte 40 erhalten und kurz vorher ist es zu einem Schlüsselmoment gekommen. Wir hören dann gerade nochmal.
Die Geschichte, die ich herausgefunden habe, dass ich ADHS habe, ist eigentlich noch relativ lustig. Ich war auf Twitter am Tweets lesen von einer deutschen Ärztin und die hat von der Charlene erzählt. Und der Charlene ist all das passiert, was mir auch passiert ist. Da habe ich mich gefragt, hey, woher weiss die das alles? Woher weiss die, was in meinem Leben abgeht? Und ich habe dann meinen Therapeut gefragt, hey, könnte echt das sein, dass ich das auch habe? Und ja, die Abklärung hat dann ergeben, ja, es ist ADHS.
Chantal, beim Manuel Eberli ist es so gelaufen, dass er einen Verdacht hatte und dann seinen Therapeut darauf angesprochen hat. Ist das so der übliche Weg bei Erwachsenen?
Das kann ich nicht so genau sagen. Es gibt sicher so Fälle, eben weil auch vielleicht auch Psychologen, die ja keine medizinische Ausbildung haben in der Regel, vielleicht auch sensibilisierter sind auf die Thematik. Ich habe aber auch schon das Gegenteil gehört von einer Betroffenen, die ich mit ihr geredet habe, wo ihr Umfeld immer wieder ihre rückgemeldet hat, hey, du hast doch ein ADHS, geh das mal abklären lassen. Und sie war schon in psychiatrischer Behandlung gewesen, wegen depressiven Episoden, wegen glaube mehrmals kurz vor dem Burnout gestanden. Also es ist wie, die Themen sind rum gewesen und sie hat dann ihren Therapeut darauf angesprochen, gesagt, könnte ich echt ein ADHS haben? Mein Umfeld sagt zurück, ich könnte auch betroffen sein. Und der Therapeut hat gefunden, nein, no way. Und irgendwie hat es, glaube ich, die Betroffene nicht losgelassen. Sie hat dann immer wieder insistiert und hat dann auch quasi vom Therapeut verlangt, dass er sie überweist zu einem Spezialist, zu einer Abklärung. Und es ist dann tatsächlich so gewesen, dass sie das ADS hat. Also auch diesen Fall gibt es halt leider noch.
Aber ist es dann schwieriger zu erkennen im Erwachsenenalter als bei Kind?
Das ist für mich als Laie noch ein bisschen schwierig zu sagen, aber was ich so gehört habe, ich glaube schon, weil eben so das Zappelphilippige, das man ja immer verbindet mit dem ADS, erstens ist das nicht immer da. Es gibt auch Kinder, gerade zum Beispiel bei den Mädchen weiss man, die sind viel ruhiger, das äußert sich anders. Und bei den Erwachsenen verändern sich die Symptome manchmal so ein bisschen. Also wenn jemand sehr hibbelig war im Kind- und Jugendalter, kann das sein, dass die Person im Erwachsenenalter das ableitet, entweder durch soziale Prägung, dass man immer wieder merkt, das stört, ich falle auf, oder einfach, dass man einfach grundsätzlich mich lettert ja dann nicht mehr auf die Bäume rauf.
Wäre eigentlich schön ab und zu.
Genau, um die Energie rauszulassen. Es würde vielleicht auch besser tun, weil die Energie, die dann eben nicht nach außen weg kann, die geht dann eben nach innen häufig. Und das macht es dann vielleicht auch schwierig, oder? Wenn man eine innere Unruhe hat und dann in einen Aktivismus verfällt, dann ist das vielleicht, stelle ich mir vor, ein bisschen schwieriger zu erkennen, dass das könnte ein ADS sein.
Du hast nochmal mit einem Mann geredet, der die Diagnose recht spät bekommen hat. David Huber heisst er in deinem Artikel. Wir haben seinen Namen aber geändert, weil er anonym bleiben möchte. Wie war es denn bei ihm gewesen?
Er ist wirklich, glaube ich, der klassische Zappel-Philipp gewesen, wenn er sich beschrieben hat. Er ist ständig von außen unterwegs gewesen, auf Bäume verklettert. Er ist sehr behütet aufgewachsen, hatte eine sehr verständnisvolle Mutter gehabt, wo ihn bestärkt hat, dass er in Ordnung so ist, wie er ist. Aber in der Schule ist er mit dem sehr stark angeguckt. Die Mutter hat ihm gesagt, ja, die anderen, die sind ein bisschen verklemmt, ein bisschen engstirnig. Und mit dieser Idee ist er nachher in die Schule gegangen und hat das quasi seinen Kameraden vor der Latz geknallt. Auch typisch für ADHS, dass man halt einfach, dass es ungefiltert rauskommt, dass man sich nicht überlegt, wie sage ich jetzt das am schlauesten, sondern Patch raus. Und er war dann ein extremer Einzelgänger gewesen. Hat in der Schule keinen Anschluss gefunden. Er ist auch in der Freizeit immer allein unterwegs gewesen. Und er bezeichnet sich selber als klassischer Schulversager, hat Ende dritte Klasse den Anschluss in Mathe verloren. Und das hat sich dann ausgewirkt auf alles.
Wie ist es denn weitergegangen in seinem Leben?
Er hat mit Ach und Krach die neue Schuljahr fertig gemacht, hat dann ein 10. Schuljahr angehängt. Und dort eigentlich dann schon so ein bisschen wieder können Fuss fassen, weil er dort auf eine Lehrerin getroffen ist, die ihn unterstützt hat. Aber als er 15 war, hat er mir erzählt, hat er sich intensiv mit dem Gedanken befasst, Suizid zu verüben. Er hat so die Schnauze voll gehabt, wenn er es formuliert hat, von dem Kackleben, von dieser Scheissschule. Wenn man vielleicht auch ein bisschen verstehen kann, wenn man immer der Aussenseiter ist, immer falsch ist. Er hat sich so falsch gefühlt auf dieser Welt. Nicht angenommen, nie zugehörig, außer eben daheim. Und er hat dann eine Lehre gemacht, hat aber auch immer wieder so ein bisschen da und dort geschafft und ist ein bisschen ins Ausland. Und nach dieser Zeit hat er sich dann, glaube ich, selbstständig gemacht und Ende 20 ist er dann drogensüchtig geworden.
Und das hängt mit ADHS zusammen?
Ja, man weiss aus Studien, dass Personen mit ADHS ein erhöhtes Risiko haben für Drogenkonsum. Sie fangen häufig sehr früh an mit Rauchen. Und das gilt quasi als Einstieg für nachher einen Drogenkonsum. Plus, Menschen mit ADHS suchen ständig nach dem Dopaminkick. Und das kommt halt über die Drogen über. Dann funktionieren sie, dann fühlen sie sich gut. Und so ist er in die Sucht hineingeraten. Er hat 20 Jahre lang konsumiert. Und hat dann schon gewusst, dass das nicht so gut ist. Und hat immer wieder versucht, davon loszukommen. Hat immer wieder Versprechungen gemacht. Glaub, ja, jetzt ist es gut, jetzt kommt es gut. Und irgendwann hat er dann tatsächlich das Koks weggelassen und hat es einfach ersetzt durch Alkohol. Weil die innere Unruhe ist nicht weg gewesen.
Und in dieser ganzen Zeit hat er aber nicht gewusst, dass er ADHS hat, oder?
Nein.
Wann ist denn das gekommen, die Diagnose? Und wie?
Eben, er ist in die Alkoholsucht reingerutscht. Das erste Mal ist er einen Entzug gemacht. Er hat dann wieder angefangen, Drogen zu konsumieren, wieder Drogen weggelassen, wieder in Alkohol abgerutscht und noch heftiger. Und hat einen zweiten Entzug gemacht. Und dort hat dann wie einfach eine Fachperson gemerkt, was los ist und hat gesagt, wir klären sie auf ADS ab. Und dann war es klar gewesen.
Das sind jetzt also zwei verschiedene Fälle. Bei Manuel Eberli hat er den Verdacht gehabt, hat die Fachperson angesprochen und da ist es umgekehrt. Wie die Diagnose sein Leben verändert hat, hat uns der David Huber auch in einer Sprachnachricht erzählt.
Die Diagnose war bei mir ein Gamechanger gewesen. Ich habe plötzlich irgendwie gemerkt, hey, ich bin nicht irgendwie gestört, ich bin nicht irgendwie dumm, sondern ich bin einfach neurodivers. Ich bin einfach ein bisschen anders als die anderen. Und es gibt viele Techniken, Mittel und Wege, um gut damit zu leben. Und klar, es braucht viel Arbeit, auf jeden Fall, unbedingt. Aber das Medi hilft einfach bei dieser Arbeit. Und ohne Medi ist es einfach viel schwieriger. Ich denke, dass ich, wenn ich schon in meiner Schulzeit die Diagnose und Medis hatte, dass ich es viel weiter gebracht hätte, als ich Anwalt wurde.
Wenn man zurückschaut, gibt es wahrscheinlich viele Aha-Momente, Sachen, die mit ADHS schwieriger gewesen sind. Der David Huber betont aber, dass ADHS auch positive Seiten hat. Wir hören ihn nochmal.
Ich finde es wichtig, sich nicht nur auf Defizite zu konzentrieren, sondern auch auf unsere speziellen Fähigkeiten. Wir können wahnsinnig schnell denken, wir haben extrem viele Ideen, sind sehr kreativ, wir sind fähig, ein Problem sehr schnell zu erfassen und bis am Grund aber zu analysieren. Darum sind wir auch sehr in der kreativen Berufen vertreten, zum Beispiel bei den Werbern, Künstler allgemein, Musiker und so weiter. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir in einem Think Tank sehr viel beitragen könnten.
Bevor wir weitermachen, einen kurzen Einschub. Das ist ein Podcast vom Beobachter. Wir machen fairen Journalismus. Wir schauen dort an, wo andere wegschauen, und wir arbeiten für eine gerechtere Schweiz. Schauen Sie mal rein, am besten mit der App. beobachter.ch/app. Chantal, ich möchte nochmal auf Kontroversen zurückkommen, die wir am Anfang erwähnt haben. In deinem Artikel steht, dass sogar die Frau von Manuel Eberli zuerst von einer Modediagnose geredet hat. Das hat mich noch überrascht. Von wo kommt der Vorwurf überhaupt?
Ja, viele Experten sagen, das käme daher, dass jetzt Adresse einfach so im Scheinwerferlicht ist, eben, dass es mehr diskutiert wird. Aber eigentlich ist ADS gar kein neues Phänomen. Also erste Hinweise darauf, erste Symptombeschreibungen hat es schon anfangs 1900 gegeben, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Es hat einfach früher noch anders geheissen. Manchmal, also im Verlauf der Zeit hat es ein paar Mal den Namen geändert. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen so, dass der Vorwurf Modediagnose von dort her kommt, dass die Menschen, glaube ich jetzt mal, das ist einfach eine Vermutung, die ich erstelle, wir haben schon so viele Sachen, wo wir irgendwie, wo uns Probleme präsentiert werden. Und dann kommt da nochmal ein Problem, wo scheinbar jetzt auch viel haben. Und dann haben sie einfach ein bisschen genug Menschen. Und dann tut man es vielleicht auch gerne ein bisschen als Modediagnose ab, wenn man denkt, ja, ich will mich jetzt nicht nochmal mit einem Problem mehr beschäftigen.
Es vergeht wieder, oder? Ist so die Vorstellung dahinter. Und es ist ja gar nicht nur die Diagnose, die so polarisiert, sondern auch die Behandlung. Wir können nicht mega tief auf das Thema eingehen. Auch das würde eine ganze Folge sprengen wahrscheinlich. Aber ganz kurz, wieso wird so heftig gestritten über die Medikamente? Also jetzt gerade Ritalin?
Also ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass es ein Medikament ist, das direkt auf die Funktionsweise vom Hirn eingreift. Mit dem ist man in der Schweiz, glaube ich, ein bisschen vorsichtig von der ganzen Geschichte her. Wenn man zum Beispiel an Antidepressiva denkt, wie die Entwicklung von dem Medikament war, ist die Schweiz eine sehr unrühmliche Geschichte mit, aber ich will nicht nach auf das eingehen.
Ich rühre jetzt gerade noch mal eine Kontroverse in das Gespräch, und zwar Kosten. Also eben, wenn jetzt plötzlich jeder das Gefühl hat, vielleicht habe ich ADS, vielleicht hat meine Freundin ADS, gibt es dann nicht wahnsinnig viele Abklärungen, die auch wieder kosten?
Ja, das ist sicher so. Also die Abklärungen sind teure Abklärungen. Die Medikamente sind teilweise teuer, teilweise sind sie aber auch sehr günstig. Wenn man es aber im Gesamtkontext betrachtet, und das hat mich sehr überrascht bei der Recherche, dann sind Gesundheitskosten eigentlich relativ ein kleiner Teil von dem, was ADHS wirklich kostet, die Gesellschaft. Ich bin auf eine interessante Studie aus Australien gestoßen, aus dem Jahr 2020, glaube ich. Das ist eine neue Studie. Und die redet von Gesamtkosten für die australische Gesellschaft von 20 Milliarden australische Dollar pro Jahr.
Was fällt da drunter?
Ein Teil sind Kosten, die man nicht genau berechnen kann. Das ist, da schaut man an, wie viel kostet es, wenn ich quasi Gesundheit verliere. Das kann sein, zum Beispiel, dass ich ein tieferes Bildungsniveau kann erreichen kann, weil ich nicht mein volles Potenzial ausschöpfen konnte. Ich wäre eigentlich intelligenter, aber ich habe einen schlechten Schulabschluss. Das hat natürlich nachher Folgen. Ich habe eine schlechtere Ausbildung, wenn überhaupt. Der andere Teil sind auch die ökonomischen Kosten, die sie berechnet haben. Das sind, soviel ich es jetzt noch im Kopf habe, 13 Milliarden australische Dollar pro Jahr. Und das ist schon sehr viel. Also klar, Australien ist ein grösseres Land als wir sind, aber zu ähnlichen Zahlen ist eben auch zum Beispiel eine dänische Studie gekommen, dass das sehr, sehr teuer ist eigentlich gesamtgesellschaftlich. Zurück auf die australische Studie, dort haben Gesundheitskosten nur 800'000 Dollar pro Jahr ausgemacht. Also relativ klein, wenn man es im Gesamtkontext sieht. ADS hat zum Beispiel auch auf die Arbeitswelt einen grossen Einfluss. Es sind Fehlzeiten bei der Arbeit, dass man vielleicht auch eine Begleiterkrankung bekommt, wie zum Beispiel eine Depression, und vielleicht eine Zeit lang nicht arbeiten kann oder vielleicht auch nicht mehr arbeiten kann, nachher zu einem IV-Fall wird. Es gibt wirklich ganz klare Studien, wo das zeigen, dass das miteinander zusammenhängt, dass es also nicht andere Ursachen hat, sondern die ursprüngliche Ursache ein unbehandeltes ADHS ist. Das sind sehr, sehr hohe Kosten, die da entstehen.
Wenn man deinen Artikel liest, komme ich den Eindruck über, mehr Diagnosen helfen uns. Ist das richtig?
Das ist natürlich eine provokative Aussage, aber ich würde nach meiner Recherche sagen, ja. Je mehr Leute das wissen, was mit ihnen los ist, können entsprechend reagieren. Weil wenn man einfach immer wieder reinläuft, immer wieder mit dem Kopf gegen die gleiche Wand rennt, dann hilft das den Betroffenen nicht, der Selbstwert sinkt, sie sind dumm, sie schaffen eh nichts. Und die Gesellschaft profitiert auch nicht davon. Also wir haben dann einfach Leute, die es einfach zum System aushält. Und ich glaube, das hat niemand das Interesse daran.
Gerade wenn wir nochmal zum Beispiel Arbeitswelt kommen, dann profitieren ja beide Seiten davon, wenn man gut miteinander zusammenarbeiten kann. Wie kommen wir dort hin?
Ich habe lange nach Firmen gesucht, die vielleicht ein Programm haben, wo ich mir vorgestellt, dass es in grossen Firmen könnte ein Thema sein, dass man wie sagt, ja, wir wissen, es gibt die sogenannten Neurodivergenzen oder auch Neurovarietäten, wie man es jetzt heute nennt, wo man sagt, ja, okay, wir müssen schauen, dass man die Leute irgendwo im Prozess hinein, können behalten können, dass man schauen kann, wenn die ihre Abgabefristen nicht können einhalten können, dass man irgendwie ein System entwickelt dafür. Bei den grossen Firmen ist es aber sehr wenig rum. Und ich bin dann auf einen Unternehmer gestoßen im Kanton Zug. Der hat eine IT-Firma, die Logistiklösungen entwickelt mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und der hat selber ein ADS diagnostiziert bekommen vor 2 Jahren und ist dann an einen Coach angelangt. Das ist ein bekannter Buchautor und Psychiater, der Heiner Lachenmeier. Und mit dem zusammen hat er dann für seine Firma, für die Mitarbeiter, die auch betroffen sind, ein System entwickelt, wie dass die besser funktionieren können.
Es hilft natürlich, wenn er selber sensibilisiert ist. Und funktioniert es tatsächlich, das System?
Er sagt ja. Er sieht, die Leistung ist besser. Weil er ist auch, eigentlich wie der David Huber, der Meinung, die Leute die sind nicht unfähig. Die sind sehr, sehr leistungsfähig. Die können ja zum Beispiel sehr schnell Zusammenhänge erkennen oder sie können sehr tief in ein Thema eintauchen und sind dort absolut Profi nachher drinnen, können auch unter Hochdruck, in Feuerwehrübungen sogenannt, unter sehr hohem Zeitdruck top Arbeit abliefern. Er sagt, es passieren weniger Fehler durch das, was natürlich für ihn als Unternehmer interessant ist. Und was auch noch dazu kommt, wenn sich die Menschen gesehen fühlen und verstanden fühlen, sie müssen nicht mehr verstecken, dass sie wieder eine Abgabefrist nicht eingehalten haben oder vielleicht irgendwie heute einfach nicht mögen arbeiten können, weil sie nicht haben können schlafen, weil das Gedankenkarussell nicht abgestellt hat am Abend vorher. Wenn die gesehen werden und in dem wahrgenommen werden und wertgeschätzt werden, dann wechselt die ja nicht so schnell die Stelle. Und das ist natürlich, das wissen die Unternehmer besser jetzt als ich, als Arbeitnehmerin. Das generiert ja auch Kosten für ein Unternehmen.
Es klingt eigentlich super, wenn die das machen. Ich habe aber gleich noch so ein kleines Aber im Kopf. Und zwar setzt das ja voraus, dass wenn ich ADHS habe, dass ich das meinem Arbeitgeber erzähle. Macht man das? Soll man das machen?
Genau mit dieser Frage bin ich auf Monika Riedinger zugegangen, weil sie ja auch Betroffene begleitet, auch im Arbeitsprozess begleitet. Und ich habe sie gefragt, soll man das eigentlich immer erzählen? Und sie sagt, nein, es kommt darauf an. Man muss schon spüren, hat jetzt mein Vorgesetzte ein Sensorium dafür, weil sonst kann man auch reinlaufen. Oder es kann dann natürlich tatsächlich in das umkippen, wo man ja eigentlich als Betroffene nicht will verhindern, dass man nachher als weniger leistungsfähig angeschaut wird, als dumm. Sie empfiehlt eigentlich, zum wirklich vorsichtig für das Gespräch zu suchen und herauszufinden. Bei dem Unternehmer aus Zug, der sagt, er geht selber sehr offen um. Er kann natürlich, ich habe ihn auch gefragt, ja, fragst du einfach einen Bewerber, hast du ein ADHS? Das darfst du gar nicht rein rechtlich gesehen. geht dich das gar nicht an als Arbeitgeber? Dann hat er so ein bisschen gelacht und gesagt, natürlich fragt er das nicht so. Aber er thematisiert es von sich aus, wenn er merkt, ein Lebenslauf hat einen Haufen Stationen drauf, sehr viel Jobwechsel und dann auch im direkten Gespräch, jemand ist vielleicht ein bisschen verzettelt sich ein bisschen und dann tut er wieder Raum eröffnen und sagt, ja, bei uns in der Firma ist das ein bisschen besonders. Also ich habe ein ADS und das funktioniert so und so und so, wir haben das Programm und mit dem kann er dann den Raum eröffnen, dass der andere von sich aus kann erzählen, ist möglich, dass ich das auch habe. Also er bietet es aber auch die ganzen Strategien auch allen Mitarbeitern an. Die bestehenden Mitarbeiter haben sich teilweise jetzt auf das Programm eingelassen, also auch solche mit ADS, die dann sich vielleicht auch abklären lassen, aber nicht alle. Also es gibt auch solche, die lehnen es ab und das sei völlig in Ordnung. Ihm geht letztlich schon um die Leistung, dort ist er auch Unternehmer.
Mhm. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man offen kann kommunizieren über das, dass man wieder Raum schafft, dass die Mitarbeitenden oder die Angestellten auch das Vertrauen haben, auf ihren Chef zuzukommen. Wir haben den Manuel Eberli und den David Huber noch gefragt, was sie sich dann von ihrem Umfeld würden wünschen. Zuerst hören wir den Manuel Eberli.
Irgendwie wünscht ich mir, dass unsere Gesellschaft mehr Verständnis und Möglichkeiten könnte aufbringen für Menschen mit ADHS. Das braucht es aber noch einiges an Aufklärung. Und das geht wahrscheinlich vor allem dann, wenn eben die ADHSler sich ohne Angst vor einer Stigmatisierung zu erkennen geben und man ihnen eben zulässt.
Und jetzt noch der David Huber.
Was wünsche ich mir von der Welt? Was wünsche ich mir von meinem Umfeld? Ich finde, es fängt eigentlich bei mir an, es fängt bei uns an. Dass ich sehr klar kommuniziere, wie ich gewickelt bin, was bei mir funktioniert, was bei mir nicht geht, wie der Zustand gerade ist. Und meine Wünsche an meine Mitwelt ist eigentlich, dass man sich darauf einlässt, dass man mir zulässt. Und dass wir dann gemeinsam das Beste herausholen können.
Und zum Abschluss nochmal Chantal, was ist denn dir von dieser Recherche besonders geblieben?
Für mich war es eine mega spannende Recherche gewesen. Ich bin sehr tief in das Thema eingetaucht. Ich habe so im Scherz zu meinen Freunden gesagt, ich habe eine WG gehabt in dieser Zeit während der Recherche, das ADS hat auch da gewohnt. Es war wirklich so ein bisschen omnipräsent gewesen. Was mich beeindruckt hat, sind vor allem die Betroffenen, wie die damit umgehen, wie offen, was für einen Weg das sie gefunden haben. Es hat auch in beiden Gesprächen Momente gegeben, wo es emotional geworden ist. Und das finde ich schön, wenn so etwas möglich ist, wenn die Leute so offen sein können und das können zulassen. Was mich am meisten überrascht hat, ich habe es schon gesagt, ist die hohe Zahl von der Gesamtkosten. Ich habe mich bewusst auf diesen Aspekt fokussiert, Arbeitswelt im Bereich der Erwachsenen, Gesamtkosten. Ich glaube, das ist einfach noch zu wenig thematisiert da in unserer Breitengrad. Wir fokussieren immer darauf, auf die Medikamente, auf das Ritalin. Ist jetzt das Ritalin gut oder schlecht? Sind die Diagnosen gut? Sind sie richtig? Oder sollte man überhaupt aufhören mit dem? Es wird sehr viel Schuld auf die Schule geschoben. Unsere Kinder werden alle gleich gemacht, die müssen dort einfach funktionieren. Ich glaube, diese Diskussion, die bringt uns nicht weiter, das hilft nicht.
Wenn ich dich so rede, höre, habe ich den Eindruck, du wohnst wahrscheinlich noch ein Weile weiter in dieser WG mit ADS. Bleibst du am Thema dran, oder?
Ja, ich denke, ich werde sicher das noch ein bisschen weiter beobachten, was so eine neue Studie rauskommt und eine neue Geschichte habe ich tatsächlich schon im Kopf dazu.
Dann treffen wir uns ja vielleicht bald mal wieder da für einen weiteren Podcast. Danke vielmals für das Gespräch. Das war Beobachter Radar mit Chantal Hebise und mir, Jasmin Hilbling. In den Shownotes finden Sie unseren Schwerpunkt zum Thema ADS mit ganz vielen Themen, die wir jetzt auch nicht darüber haben können reden. Zum Beispiel ADS in der Schule oder ADS bei Frauen. Es lohnt sich, dort mal reinzuschauen. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder dabei sind und den auch abonnieren. Danke vielmals und bis bald.